Contrastes.
Contrastes.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Contrastes-Sendung. Im Studio Eva Maria Glatte-Braun, Günter Dobczewski, Lothar Heuson, Tatwick, an der Technik Petra Wolf. Unser Thema heute ist soziales Wohnen und Bürgerinitiative, ein Widerspruch. Ich möchte euch aber trotzdem noch mal bitten, euch kurz vorzustellen. Eva Maria, vielleicht fängst du kurz an.
Ja, hallo, mein Name ist Eva Maria Glatte-Braun. Ich bin Sprecherin der Linken hier in Ulm und bin an dem Thema Wohnen aus ganz persönlichen und politischen Gründen interessiert und kam zur Bürgerinitiative Türmle ganz einfach über das Interesse am Wohnen, am sozialen Wohnen. Und ich wollte einfach wissen, warum haben diese Menschen eine Bürgerinitiative gegründet und was sind ihre Anliegen?
Ja, mein Name ist Günter Dobczewski. Ich bin einer der Gründungsmitglieder der Bürgerinitiative Türmle, die sich vor knapp 2 Jahren gebildet hat, nachdem wir erfahren haben, dass Gebäude im Türmle abgerissen werden sollen, neue gebaut werden sollen und eben dann wir festgestellt haben, dass die Baudichte, die Bauhöhe einfach nicht dem entspricht, was in dieses Gebiet passt.
Okay, Lothar?
Ja, Lothar Heuson. Bin ja eigentlich Mitglied der Contrastes-Redaktion, aber in dem Fall als Volkshochschule hier oder als Mitarbeiter der Volkshochschule und als einer, der ganz viel zum Thema Bürgerbeteiligung schon gearbeitet hat und mit Kontakten eben auch zu all diesen Initiativen, die es jetzt auch in Ulm gibt. Und von daher finde ich das Thema natürlich auch sozialer Wohnungsbau gegen Bürgerinitiative, Fragezeichen, ein total spannendes.
Ja, finde ich eben auch, weil ich meine, wenn man durch die Stadt Ulm geht, dann wird meistens mit diesem Begriff Bürgerinitiative Türmle verbunden. Verhinderer durch diese Menschen kann ein Wohngebiet nicht entstehen. Und es hat mich einfach interessiert, was steckt dahinter? Welche Intentionen hatten die Menschen? Ja, und wie geht es da weiter?
Bürgerinitiative Türmle. Vielleicht könnt ihr den Hörern noch mal kurz erklären, wo das Türmle ist, wer da wohnt, wie das da aussieht, so ein bisschen die Grundlagen. Günther, vielleicht du?
Jo, Türmle heißt ganz einfach schwäbisch Turm.
Kleiner Turm.
Verniedlicht, genau. Das Turm, und es gibt einen Turm, nämlich das Vorsöflinger Turm. Okay. Das im Gebiet westlich von Ulm entstanden ist, im Rahmen der Bundesfestung. Um 1860 wurde dort dieses kleine vorgebaut, mit dem die Absicherung der Ulmer Richtung Westen haben wollte, also Richtung Frankreich. Und daher kommt der Name des Wohngebiets. Das Gebiet selbst war bis 1945 nahezu nicht genutzt. Das waren Söflinger Weinberge und im unteren einfach Äcker und Obstgärten. Und während des Krieges war dort ein Gefangenenlager, Kriegsgefangenenlager in der Nähe des Türmles. Und dort entstanden auch die ersten Wohnhäuser überhaupt.
Also ist es neben dem Michelsberg oder wo muss ich es mir vorstellen?
Nein. Ganz im Westen von Ulm, also an der Grenze zu Blaustein. Okay. Also direkt im Grünen, an der Blau entlang. Nach dem Krieg suchte man dann in Ulm verzweifelt nach Wohnungen für die Bevölkerung, die deutsche Bevölkerung, die aus den ungarischen Gebieten, hauptsächlich ja Ungarn, Jugoslawien, vertrieben worden sind. Und man hatte dann die Idee, im Türmle ein Dorf eigentlich anzulegen, in der Struktur, in der Form, wie die Dörfer im Osten waren. Das wurde dann von den Leuten aufgebaut in Einfamilienhauszeilen, in Genossenschaftsbau, haben sich diese Leute dort ihre Häuser aufgebaut. Und dazwischen wurden Geschosswohnungsbauten errichtet vom damaligen Liegenschaftsamt der Stadt Ulm in relativ einfacher Bauweise, möglichst billiges Wohnen.
Wie hoch sind die ungefähr?
Die Geschosse? Gebäude sind alle, also die Geschosswohnungsbauten sind 2 Geschosse hoch.
Das ist ja auch noch moderat.
Ja, und die restlichen Häuser sind üblicherweise 1 Geschoss, in aller Regel mit Dachausbau.
Okay. Und wer wohnt jetzt da?
Die meisten Leute, die in der Zwischenzeit dort wohnen, sind Kinder oder Enkel der ursprünglichen Anwohner. Und in den Sozialwohnungsbauten haben sich im Laufe der Zeit die Bevölkerung doch schon geändert. Dort sind einfach immer wieder neue Mieter eingezogen. In letzter Zeit waren es sehr häufig Familien, die eben nicht so riesige Einkommen hatten. Es sind teilweise noch ganz alte Mieter da drin gewesen, die seit 60 Jahren im Türmle jetzt wohnen. Und auch relativ viele Menschen mit Migrationshintergrund.
Also ein ganz bunt gemischtes Publikum sozusagen.
Dorf, ja.
Richtig Dorf. Ist es angebunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an die Stadt?
Also das Türmle selber nicht. Es gibt um das Türmle rum einige Haltestellen, die man mit Fußweg auch erreichen kann. Aber das Türmle selbst, wie gesagt, ist nicht angebunden. Obwohl es eine Haltestelle Türmle gibt. Aber die ist eben, wie gesagt, ganz am Rand.
Ja, also ich bin eigentlich zu sehr spät zu dieser Problematik oder zu der Bürgerinitiative Türmle gekommen, weil ich gehöre mit zu dem Arbeitskreis Frauenarmut des Frauenforums der Stadt Ulm. Und wir haben unseren im Winter dieses Jahres als eins unserer Schwerpunkte das Thema Wohnen aufgenommen und haben dann überlegt, wie können wir dieses Thema bearbeiten. Und da stellte sich der Kontakt zur Regine Bogner her, die ja wirklich euren Radius auch sehr um diesen Punkt soziales Wohnen erweitert hat. Und da kamen wir ins Gespräch. Und über dieses Gespräch wurde einfach mein Interesse am Türmle geweckt, um einfach mal zu schauen, was dahinter steckt. Denn ich meine, eins ist unbestritten, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum in Ulm. Das ist überhaupt kein Thema. Aber es ist natürlich die Frage, wie dieses Thema bearbeitet wird. Ja, und als ich zum ersten Mal dort war, kann ich jetzt mich meinem Vorredner nur anschließen. Es ist wirklich ein Dorf in der Stadt. Da muss man natürlich auch die positiven Seiten dessen sehen. Es hat wirklich noch eine ganz eigene Atmosphäre und es wäre einfach schön, wenn diese Atmosphäre erhalten bleibt. Und trotzdem gibt es ja durchaus die Möglichkeit, dort auch zu bauen, dort auch günstig zu bauen. Und ich glaube, dagegen stemmt sich auch die Bürgerinitiative überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und man sollte wirklich anfangen, miteinander zu reden.
So, es geht um die Bürgerinitiative Türmle, das Wohngebiet Türmle. Wir haben jetzt schon rausbekommen, wer dort wohnt, wo es ist. Jetzt würde ich gerne wissen, was ist mit der momentanen Entwicklung? Wo stellt sich jetzt ein Problem?
Die Ulmer Wohnungsbaugesellschaft, die einen großen Teil alle Geschosswohnungsbauten besitzt, die im Türmle sind, das ist ungefähr 20% des Türmles, die dort bebaut sind, hat eben festgestellt, dass ihre Gebäude dringend sanierungsbedürftig sind und hat auch einen Teil der Gebäude bereits saniert. Die sind also vor nun, ja, in der Zwischenzeit 5 Jahren komplett außen neu gemacht worden. Offensichtlich hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass die Gebäude so kaputt sind, dass man sie abreißen muss. Und nun sollen anstelle dieser abzureißenden Gebäude neue erstellt werden. Für dieses gab es auch schon mal ein Ansinnen Ende der 60er Jahre. Und man hat den Bebauungsplan, in dem ein großer Teil dieser Gebäude liegt, bereits in den Ende der 60er Jahre im Zuge von Neubaumaßnahmen so verändert, dass man diese Gebäude auch größer neu bauen könnte.
Okay. Das ist ja an sich noch nichts ganz Dramatisches normaler, sozusagen.
Nein, das ist ganz normaler Konsens, da gibt es auch keine Probleme. Man könnte natürlich jederzeit nach diesem Bebauungsplan bauen. Aber man hat eben jetzt entschieden, dass man im Türmle ein völlig neues Gebiet eigentlich erstellen will. Man will also Geschosswohnungsbauten, möglichst hohe, große errichten. Man will zusätzlich Reihenhäuser einbauen, die die UWS vermieten will, ein Novum, was sie bisher nicht hat. Und man will sogenannte Stadthäuser, sogenannte Punkthäuser errichten. Man hat dazu einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben, der nun tatsächlich ein neues Gebiet konzipiert, aber bei dieser Konzeption eben vergessen hat, dass es auch ein restliches Türmli gibt. Das heißt, man hat tatsächlich in den Ursprungsplänen, die den Architekten vorlag, auch einen großen Teil des Türmli einfach ausradiert. Und damit ist eben jetzt in den Planungen ein Gebiet entstanden, das so in das Türmli nicht hineinpasst. Und da hat die Bürgerinitiative angesetzt und gesagt, das kann so nicht sein. Bitte plant so, dass es in das Gebiet hineinpasst.
Das bedeutet, es ist jetzt deutlich enger geworden. Wie sieht das aus? Sind die Wohnungen für die Menschen, die bis jetzt dort wohnen, dann hinterher noch bezahlbar?
Sie sind nicht nur nicht bezahlbar, sondern sie sind auch einfach von der Größe her gar nicht dafür geeignet. Wir hatten bisher kleine Wohnungen im Durchschnitt mit 54 Quadratmeter. Die künftigen Wohnungen sollen 83 Quadratmeter haben. Sodass also von der Wohnungsstruktur her schon die Mieter dort gar keine Chance haben, wieder in diese Wohnung zurückzuziehen.
Da muss man ja sagen, dass das nicht das erste Mal, also weder in Ulm das erste Mal auftritt, noch sonst irgendwo ein ganz neues Phänomen ist, um es mal an Ulm festzumachen. Also ich kann mich noch gut erinnern, auf dem Kreuz ist ja so ein besonders klassisches Gebiet, wo ganz viele Migranten, Migrantinnen lebten lange, lange Zeit, bis man dann den Beschluss fasste, dieses Gebiet zu sanieren, was ja dann so in den späten 70er, 80er Jahren passiert ist, mit allen Konsequenzen. Diejenigen, die früher dort gewohnt haben, konnten sich die Mieten nicht mehr leisten, sind dann quasi verschwunden oder mussten verschwinden aus diesem Gebiet. Es hat eine völlige soziale Umwidmung stattgefunden. Und das erleben wir Land auf Land ab, überall in dieser Republik, dass mit jeder Sanierung, die passiert, wiederum die Mieten steigen und dann eine soziale Umwidmung passiert. Der Punkt wäre ja, da wäre die Frage auch nochmal den Günter Dobschewski zu richten, inwieweit eine Stadt, die für sich ja reklamiert, ganz viel Bürgerbeteiligung, mehr als gesetzlich überhaupt vorgeschrieben ist, leisten zu wollen. Also die Stadt Ulm schmückt sich ja auch damit, inwieweit die Bürgerschaft des Türmle bereits in die Planung mit einbezogen worden ist und nicht nur quasi vor vollendete Tatsachen gestellt worden ist. Das wäre für mich wiederum so den politischen Aspekt und den Bürgerbeteiligungsaspekt eine wichtige Frage. Und ich glaube, da kann man eine klare Antwort dazu geben, dass das eben nicht erfolgte, sondern dass quasi Planung gemacht wurde und dann mehr oder weniger konfrontativ die Bürgerschaft, die dort wohnte, damit sich auseinandersetzen musste, oder?
Ja, es gibt im Baurecht die Reihenfolge, wie gebaut wird. Der erste Punkt ist, es gibt eine städtebauliche Anforderung, in einem Gebiet zu bauen. Und danach gibt es Überlegungen, dass man das tun will. Danach gibt es einen Beschluss, einen Bebauungsplan aufzustellen. Ja. Das wäre der erste Teil, der stattfindet vom Gemeinderat. Danach haben die Bürger dann die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Und es wird während dieser Zeit dann ein Bebauungsplan aufgestellt. Dieser dann erstellte Bebauungsplan wird noch einmal ausgelegt und die Bürger haben die Chance, sich noch mal dazu zu äußern. Mhm. Im Türmle war das Verfahren ein völlig anderes. Hier wurde zuerst mal von der UWS ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, der gesagt hat, wir wollen im Türmle alles abreißen, wir wollen da was Neues bauen. Mhm. Macht mal schöne Pläne. Dann haben die Architekten Pläne vorgelegt. Ein großer Teil der Gemeinderäte, die auch im Bauausschuss sitzen, war dann in einem Architekturwettbewerb dabei und hat mit beschlossen, was man dann von der UWS gerne bauen würde. Danach wurde dann gesagt, das geht mit dem gültigen Bebauungsplan nicht, deswegen müssen wir den Bebauungsplan neu machen. Okay. Und dann hat erst das Bebauungsplanverfahren eingesetzt. Das heißt also zu einem Zeitpunkt, wo bereits vollkommen klar war, was man will. Mhm. Das heißt, Bürgerbeteiligung im eigentlichen Sinne konnte gar keine stattfinden, denn es war bereits beschlossene Sache.
Okay. Und wie seid ihr jetzt dann damit umgegangen? Das klingt ja jetzt schon spannend sozusagen. Es sieht so aus, als ob ein Konflikt da wäre.
Ja, natürlich. Wir haben am Anfang geglaubt, das war so ein bisschen Naivität von uns natürlich. Wir haben am Anfang geglaubt, ja, da kommt die UWS und will etwas bauen. Da müssen wir uns dagegen wehren. Dann sind wir zum Gemeinderat und haben gesagt, lieber Gemeinderat, die UWS will da etwas tun, das gefällt uns nicht. Und dann haben wir plötzlich festgestellt, es sind die gleichen Leute wieder da. Dann haben wir unseren Oberbürgermeister angeschrieben und gesagt, lieber Oberbürgermeister, die tun da etwas, die wollen da was. Dann haben wir festgestellt, das ist der Aufsichtsratsvorsitzende der UWS. Der Baubürgermeister, der eigentlich zuständig wäre dafür, dass man darauf achtet, dass die Bebauungspläne eingehalten werden,
ja,
ist der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der UWS. Das heißt, wir sind immer bei den gleichen Leuten, wir sind immer im gleichen Clan, der das Ganze beschließt, der die ganzen Dinge regelt. Und damit waren wir eigentlich ja, von vornherein nicht mehr gefragt.
Wart ihr nicht mehr gefragt? Das heißt, man hat auch das Gefühl, man kann eigentlich gar nichts machen, oder? So ein bisschen eine Machtlosigkeit kommt dann auf, oder nicht?
Das Schlimme ist, dass die Macht, die dann noch da ist, eben die Macht der Gesetze ist. Und das ist unser ganz großes Problem. Wir haben eigentlich immer versucht, den rechtlichen Weg möglichst nicht gehen zu müssen. Mhm. Er ist teuer, er ist für die Normalbevölkerung fast nicht bezahlbar und er ist langwierig.
Ja.
Wir wollten eigentlich natürlich, dass die ganze Sache auch relativ schnell über die Bühne geht. Und wir haben bisher alles versucht, um eben diesen rechtlichen Weg nicht gehen zu müssen.
Mhm. Das ist auch noch so im Moment, oder?
Da scheint mir jetzt wirklich so ein Grundproblem zu liegen. Also sehr defensiv gesagt war immer die Argumentation, warum man mehr Bürgerbeteiligung will. Mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Formen von Bürgerbeteiligung.
Das will die Stadt.
War ja immer, um genau keine Konflikte entstehen zu lassen. Also es ging ja nicht gerade revolutionär um ein neues Demokratiemodell oder sowas, sondern es ging tatsächlich darum, ganz defensiv nochmal gesagt, um genau diese Konflikte möglichst zu reduzieren, im Vorfeld auszuräumen, ganz stark die Bürgerschaft, die doch weiß, wie immer so schön gesagt wird, wie ihr Wohnquartier funktioniert, wie die Quartiere ticken, da diese Kompetenzen mit einzubeziehen und dass hier quasi eine fertige Planung mehr oder weniger vorgesetzt worden ist und jetzt tatsächlich konfrontativ dazu geführt hat, dass möglicherweise der Klageweg beschritten wird oder andere Dinge bereits jetzt so festgefahren sind, dass da kaum es noch weitergehen kann.
Ja, da möchte ich ganz kurz was zu der Einweihungsrede des Architekten, der das neue E-Plus-Haus im Weili gebaut hat, sagen, der eben als einen der wichtigsten Aspekte auch sagte, dass ein Haus in der Nachbarschaft steht. Ein Haus muss sich der Nachbarschaft, also muss sich in diese Nachbarschaft eingliedern. Und genau das, dieser Punkt kommt, glaube ich, da total zu kurz.
Exakt, ne? Ja.
Also das meint zum einen halt in die Landschaft und zum anderen auch, es muss ja auch für die Menschen da sein.
Ja.
Ne? Also und das ist hier überhaupt leider nicht passiert. Ne?
Jetzt wissen wir beim Türmle, welchen Weg ihr eingeschlagen habt. Was spricht denn jetzt konkret gegen die Planungen, die da geplant sind? Also gegen die Planungen der UWS nochmal. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen weiter oder ihr noch ein bisschen weiter ausführen.
Also der ganz konkrete Anlass war, dass in den allerersten Planungen zumindest Gebäude vorgesehen waren an Stellen, wo die anderen Bewohner ganz massiv Nachteile hätten gehabt. Das hat sich in der ersten Änderung dann schon ein bisschen ändern lassen. Das heißt, man hat die Gebäude ein bisschen anders gesetzt, sodass also diese allerersten großen Probleme weg waren. Aber wir haben natürlich dann auch bereits begonnen.
Was waren das für Nachteile?
Einfach
also, dass man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann?
Völlige Verschattung. Das heißt, es sind Grundstücke, die ihre Lebensrichtung, ihre Sichtrichtung Richtung Westen gebaut haben. Und genau im Westen sollte dann dieser Riesenblock vor die Nase gestellt werden, in sehr dichtem Abstand mit 4 Geschossen. Und das heißt, für diese Bewohner wäre also jegliche Aussicht weg gewesen, jegliche Abendsonne auf dem Grundstück. Damit sind diese Grundstücke einfach bei weitem nicht mehr so nutzbar, wie sie es ursprünglich waren.
Mhm.
Entspricht auch natürlich nicht den
gesetzlichen Vorgaben, oder?
Nein, entspricht nicht dem Baugesetz dort,
ja, genau,
vor Ort. Mhm. Das heißt, die Häuser sind ja gebaut worden nach dem Bebauungsplan von 1969 und sind so ausgerichtet worden, weil man davon ausgegangen ist, dass davor die UBS-Gebäude eine bestimmte Richtung und Größe haben.
Ja.
Und nun sollte also plötzlich ein riesen Querriegel davor das hat so nicht gepasst. Das nächste Problem im Türmle ist, dass die komplette Infrastruktur, das heißt Straßen, Gehwege, einfach nicht für ein Baugebiet heutiger moderner Bauweise geeignet ist. Das heißt, wir haben Straßen mit 5,30 Meter Breite, wir haben in aller Regel keine oder nur sehr schmale Gehwege. Und damit widerspricht sich eigentlich jetzt dort ein modernes Wohngebiet hineinbauen zu wollen mit den ganzen Problemen, die da auf uns zukommen. Das heißt, es wird mit dieser neuen Bebauung ein ungeheures Verkehrschaos geben. Das will zwar niemand sehen, weil nach gesetzlichen Vorschriften reicht ein Stellplatz pro Wohnung. Nur eine Familie, die nur ein Auto hat, wird im Türmle diese Mieten nicht bezahlen können. Also passt das nicht zueinander. Das waren so die Ansätze, mit denen wir begonnen haben, uns einfach damit auseinanderzusetzen, mit der Art und Weise, wie gebaut werden soll.
Also es heißt auch, die Häuser haben nachher nicht mehr oder sind geplant nicht mehr mit zwei Stockwerken, sondern...
Nein, es ist also ursprünglich ist es so, dass im Türmle alle Häuser Satteldach haben. Das heißt also ein schräges Dach.
Schräges Dach.
Mit Dachziegeln. Neu sollen jetzt lauter Häuser kommen mit Flachdach. Da kann man möglicherweise davon reden, das ist jetzt modern, das braucht man so. Nur auch das kann man hinterfragen. Vorschrift ist auf jeden Fall im Türmle immer Satteldach.
Okay.
Jetzt soll die Vorschrift geändert werden, weil der Bauherr vorhat, Flachdächer zu bauen. Der Hintergrund dafür ist relativ einfach. Man kann bei gleicher Bauhöhe, also Firsthöhe, ein Geschoss mehr oder mindestens ein Geschoss mehr unterbringen und kann damit mehr Wohnungen vermieten. Das ist
ganz klar. Für den Investor eine Sache, der kriegt natürlich mehr Geld, ist klar.
Ja, das lässt sich auch relativ eindeutig zeigen. Das andere ist, dass man dicht bauen will. Und zwar nach Baudichten, die das Baugesetzbuch so eigentlich gar nicht vorsieht. Man will an über die gesetzlichen Obergrenzen gehen. Auch das geht nach Gesetz, denn es gibt Ausnahmeregelungen. Nur dazu muss man dann wissen, was man im Laufe der Zeit dann auch feststellt, in Ulm gelten immer Ausnahmeregeln. Also Ulm baut immer in Baudichten oberhalb der zulässigen Grenzen.
Ja. Was natürlich von grüner Seite aus die lieber innen verdichten als weitere Landschaft kaputt machen, quasi gewollt ist sozusagen, was natürlich für die Bewohner dann trotzdem Nachteile mit sich bringt, oder?
Es wird ja trotzdem, wenn man so will, das Landschaftsbild auch so kaputt gemacht, ne? Wenn da
die, durch die Höhe, die man dann erreicht.
Ja, ne? Ja, genau. Aber gerade wenn man das Türmle anschaut, wir haben dort im Moment Wohnhäuser oder die noch bestehenden Wohnhäuser der UVS, die haben relativ große Grünflächen darum mit Kinderspielplätzen. Das wird es in Zukunft natürlich so nicht mehr dort geben, sondern es wird halt Betonflächen geben. Das heißt, man hat damit kein Grün gerettet, sondern hat es kaputt gemacht.
Klar.
Ja, was für mich eigentlich dagegen spricht oder was für mich neben diesem Ästhetischen, was ihr habt und der Wohnqualität dagegen spricht, ist oder was ich jetzt kritisch hinterfragen möchte, ist, dass es ja eigentlich noch keine genauen Zahlen gibt. Was wird es denn nun kosten, dort zu wohnen? Ne? Also es geistert immer so die Zahl 8 € pro Quadratmeter im Raum. Und es wird gesagt, ja gut, das wird dann aufgefangen davon, dass eben die Nebenkosten günstiger werden, weil wir ja energieeffizienter bauen. Aber da gibt's auch noch kein gesichertes...
Wie viel Euro pro Quadratmeter das jetzt sind? Eine schwierige Frage. Also drunter. Es liegt
kann
auf jeden
man nicht,
Fall drunter,
also
oder?
Ist auf jeden Fall sehr viel darunter, wenn ich an die Zahlen denke, die Herr Pinsler bei der AWO-Veranstaltung der SPD gesagt hat, wo 4 € bis 4,50 Euro für das ganz niedrige Segment, also aber ich weiß es nicht ganz genau, was jetzt gerade anlag. Und zum anderen, es wird immer gesagt, ja, es soll günstiger Wohnraum dort entstehen. Ja, gut, wer kann sich das trotzdem leisten bei den Gehältern, die jetzt im Moment da sind, also und für Familien wird es dann doch schon ziemlich eng und dann zu sagen, das Wohngeld fängt das dann auf, das kann man auch nicht so sagen, weil für das Wohngeld ganz strikte Obergrenzen gelten. Erstens, was die Netto-Kaltmiete angeht, pro Personenzahl und was die Quadratmeterzahl angeht. Also ob das jetzt, wenn man sagt, das wird sozialer Wohnbau, also das würde ich da auf keinen Fall sagen, Weil
diese Grenzen liegen dann.
Weil es wird schon über diesen Grenzen liegen, kann man allerdings auch nur Pi mal Daumen sagen, weil man hat ja noch kein gesichertes Zahlenmaterial. Zum anderen ist es ja so, man baut jetzt barrierefrei und behindertengerecht. Aber wie vorhin gesagt wurde, sind die Bushaltestellen ringsrum. Und die sind auch schon für jemanden, der gut zu Fuß ist, ziemlich schwer zu erreichen. Wie soll da jemand mit dem Rollstuhl oder mit dem Rollator hinkommen? Das konnte mir bis jetzt auch noch keiner sagen. Und da gibt es auch noch kein Konzept dafür. Das muss auf jeden Fall erstmal her, weil sonst sperrt man ja die Leute irgendwie im Türmle ein. Und das soll ja nun auch nicht Sinn der Sache sein.
Nee, wie ist das mit der Nahversorgung? Sind Läden dort?
Es gibt eine Bäckerei im Gebiet, die sich gerade noch mühselig wird. Ob die noch existiert am Ende des Ganzen, wissen wir nicht.
Ja, sehr dörflich, wirklich. Also.
Ja, zu diesen Nebenkosten und Preisen, so ein bisschen Zahlen haben wir da schon recherchiert. Es ist so, dass man bisher für Altbauten ungefähr mit Nebenkosten rechnet von 1,47 Euro pro Quadratmeter. Das sind so Durchschnittswerte. Und die Heizung, bei Einzelheizung 1,08 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Und bei Neubauten mit höherem Komfort, so wie es dort vorgesehen sind, wird man in Zukunft die Nebenkosten auf ungefähr 2 Euro pro Quadratmeter bringen und die Heizung auf ungefähr 90 Cent pro Quadratmeter senken. Mhm. Das ist also tatsächlich so, die Heizung wird billiger. Wenn man sich es aber dann anhand der Wohnungsgrößen anschaut, dann ist es so, dass die Wohnungen im Türmle bisher so ungefähr Durchschnitt von 50 Quadratmeter hatten, was dann bei den Nebenkosten ergibt, ungefähr, also mit den vorherigen Werten, ungefähr 128 Euro im Monat. Mhm. Die neuen Wohnungen, die ja ursprünglich mal mit 75 Quadratmeter geplant waren, jetzt mit 83 im Schnitt, kommen wir dann irgendwo auf 218 bis 250 Euro pro pro Monat.
Einfach durch größere Größe sozusagen, die dann auch geheizt werden muss, geputzt werden muss.
Billiger wird es nicht.
Nee, das
zusätzlich steigen
kommt
die
dann
Mieten.
Ungefähr selber raus. Ne?
Zusätzlich steigen die Mieten. Das heißt, auch dort gewinnen die Anwohner oder die Bewohner des Gebietes nicht. Mhm. Wir haben allerdings damals auch mal ausgerechnet, was es für den Vermieter bringt. Mhm. Da kann man ganz deutlich wirklich erhebliche Effizienzsteigerung herauslesen.
Es ist ja auch so, ich meine, wir freuen uns natürlich alle, dass jetzt die Energiewende da ist, aber die Energiepreise für den Endverbraucher werden teurer. Und da gibt es auch leider noch kein wirklich schlüssiges Konzept, wie diese Kosten für gerade sozial Schwache aufgefangen werden. Da müssen wir auch unbedingt ran. Also das ist wirklich eine politische Aufgabe, die im Raum steht.
Ja.
Ja, ich denke, wir müssen jetzt an der Stelle auch nochmal erstens daran erinnern, dass wir über das Gebiet Türmle sprechen. Das haben wir jetzt schon mal ein paar Mal gesagt, dass es aber insbesondere um die Bürgerinitiative Türmle geht und die Frage, inwieweit Bürgerinitiativinteressen und Interessen sozialen Wohnungsbau zu betreiben, möglicherweise kontrovers sind, konfrontativ sind oder doch was miteinander zu tun haben. Jetzt, wer Zeitung liest, wer Radio hört, wird mitbekommen haben, dass die Bürgerinitiative Türmle mittlerweile geradezu heiß läuft. Also sowohl von Seiten des Oberbürgermeisters als auch von Seiten des Landtagsabgeordneten Revoir zum Beispiel kann man des Öfteren sehr heftige Attacken auch in Richtung Bürgerinitiative hören. Der Hans-Uli Thiere hat mehrfach auch schon in der Südwestpresse darüber geschrieben, was ist denn jetzt der zentrale Punkt im Augenblick, warum es so heiß läuft, beziehungsweise was ist jetzt im Augenblick so das, auf was man die ganze Zeit starrt, also Stichwort Petition.
Gut, unser Versuch war es, mit der Stadt ins Gespräch zu kommen, einfach die Punkte zu diskutieren, die wir angesprochen haben, die wir auch in unseren Einwänden schriftlich bekannt gemacht haben. Wir haben dann die Erfahrung gemacht, dass Einwände im Gemeinderat überhaupt nicht behandelt werden.
Ups.
Sie werden irgendwo in den Unterlagen beigeheftet. Mhm. Es wird dann auch ganz kurz ein kleiner Vortrag gehalten. Es hat wieder mal ein paar Bürger gegeben, die sich beschwert haben, zu hoch, zu tief, zu breit. Und danach wird beschlossen. Das heißt also, die einzelnen Themen werden überhaupt nicht diskutiert. das hat uns einfach gestört. Wir wollten das dann mit der Stadt, mit dem Gemeinderat näher diskutieren. Wir haben den runden Tisch sehr befürwortet, der vom Gemeinderat auch eingesetzt werden sollte. Allerdings hat ihn dann die Stadt mehr oder weniger abgesagt. Einfach dadurch, dass sie gesagt hat, was wir dort behandeln, ein Gespräch bestimmen wir, das Tagesordnung bestimmen wir, den neutralen Gesprächspartner, den wir, Gesprächsleiter, den wir wollten, wurde auch abgelehnt. Das ist alles klar, sodass dann einfach dieser runde Tisch nicht zur Sprache gekommen ist. Und dann haben wir gesucht, wer kann uns sonst doch helfen? Mhm. Und eben eine der Methodenmöglichkeiten ist, dass man sich dann an den nächsthöheren, in Anführungszeichen, wendet. Das wäre jetzt für uns gewesen der Landtag von Baden-Württemberg, okay, bei dem wir eine Petition eingereicht haben, mit dem Ziel, uns doch in dieser Situation gegenüber der Stadt zu unterstützen.
Okay.
Das heißt, uns zu helfen, das Gespräch aufzunehmen mit der Stadt, uns zu helfen, unsere Interessen in diesem Thema besser einbringen zu können. Mhm. Diese Petition läuft noch, ist noch nicht entschieden, aber das war eben das, was wohl in der Gemeinde hier einigen auch ganz kräftig die Nase hochgegangen ist. Ja, und nun warten wir im Moment ab, ob wir die Hilfe aus Stuttgart noch bekommen, diese Unterstützung noch bekommen. Wenn nicht, dann bleibt zum Schluss eben leider nur
der rechtliche Weg.
Klageweg.
Das heißt, gibt es da irgendeine zeitliche Abgrenzung? Wann soll das entschieden werden? Oder gibt es da einen Termin, wann das im Landtag dann verhandelt wird oder besprochen wird?
Nein, das Petitionsverfahren ist ein Verfahren, wo man sich als Bürger eben an den Landtag wendet, an den Petitionsausschuss, und der entscheidet, wann er das
wie er es behandelt,
der entscheidet, wann er es beschließt und es dann in den Landtag gibt zum endgültigen Beschluss.
Okay.
Darauf hat man eigentlich
keinerlei Einfluss.
Das sieht zwar ein bisschen anders aus in der Berichterstattung, weil hier immer wieder berichtet worden ist, die Türmle-Petition, die Türmle-Initiative hätte die Petition verzögert. Das geht aber nicht. Das heißt, wenn der Petitionsausschuss das durchzieht, zieht er das durch.
Okay.
Das heißt, die Nachträge, die wir geschickt haben, waren einfach neue Sachstände, die man dazu gebracht hat, aber das hat
mit dem Verfahren an sich, nichts
zu tun. Das Einzige, was sicher störend war für die Stadt, sie musste natürlich der Land Baden-Württemberg gegenüber
Rechenschaft ablegen,
einige Sachen erläutern und erklären. Und das mag sein, dass das ein bisschen lästig war.
Ich wollte gerade sagen, hat das für die Stadt irgendeinen Einfluss? Muss sie jetzt irgendeine Art Verfahren stoppen dadurch? Schon, oder?
Es gibt eine Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Deutschen Städtetag, dass solange eine Petition läuft, keine rechtsgültigen Beschlüsse gefasst werden dürfen.
Ja, das heißt, es schiebt schon die Entscheidung auf jeden Fall mal nach hinten sozusagen. Ja.
Ja.
Okay.
Ja, also ich finde es eigentlich sehr bedauerlich, dass eine Initiative, die sich aktiv mit ihrer Umwelt, mit ihrem Wohnen auseinandersetzt, dass die so ausgebremst wird. Stattdessen sollten eigentlich solche Initiativen gefördert werden, denn das sind Leute, die sich mit ihrem Umfeld wirklich identifizieren und sich aktiv in die Gesellschaft einbringen wollen. Und da sollte man wirklich eher den Kontakt suchen und reden. Und ja, deshalb, ich würde es einfach sehr schön finden, wenn wir das in Ulm wie in anderen Städten schaffen würden, einen runden Tisch, fraktionsübergreifend, mit allen Parteien, die sich eben mit dem Thema soziales Wohnen befassen, auf die Beine stellen könnten. Parteien, Initiativen, Sozialträgern. Also ich denke doch, da gibt es viele Menschen, die das interessiert. Und das wäre meine Vision für Ulm jetzt.
Das würde auch über das Türmle selber hinausgehen, oder? Das würde ja sich auf die ganze Stadt Ulm dann beziehen.
Und natürlich sollten gerade die Menschen aus allen Bürgerinitiativen dort mit am Tisch sitzen.
Das das genau hat sich hier eigentlich schon begonnen zu entwickeln. Das heißt, aus der Bürgerinitiative Türmle raus gab es in der Zwischenzeit eine Vereinigung mit anderen Bürgerinitiativen in Ulm, die ähnliche Probleme haben, ähnliche Baugebiete haben. Und diese Vereinigung der Bürgerinitiativen beschäftigt sich eigentlich viel weniger mit den einzelnen Bauvorhaben als eben dann mit der, genau mit der übergeordneten Diskussion, was wollen wir denn an Wohnen in der Stadt haben, wie soll jetzt Wohnen aussehen und was ist für die Bevölkerung wichtig.
Und das, ich sag's nochmal, es ist einfach ein Widerspruch in der Argumentation, in der offiziellen Argumentation. Auf der einen Seite wird immer wieder gesagt, die Bürgerinnen und Bürger eines Quartiers sind die Experten und Expertinnen ihres Quartiers. Also sie wissen am besten, was dort tatsächlich zu geschehen hat, wo die Knackpunkte liegen, was man zu berücksichtigen hat, wer soll es denn sonst tun? Und gleichzeitig auf der anderen Seite, und das ist mal die Frage der Investitionsinteressen, die da im Spiele sind, auf der anderen Seite wird gesagt, das sind nur bornierte Interessen, das sind nur Einzelinteressen im Spiel, das sind halt pure, sehr überschaubare Interessen, sie sprechen nicht für alles, der Gemeinderat ist gemeinwohlorientiert, per Definitionem, also von daher ist es auch dort richtig angesiedelt. Also das ist ein Widerspruch nach wie vor, denke ich, in sich. Wer Bürgerinitiative, wer Bürgerbeteiligung auf die Fahnen schreibt, muss sich auch von vornherein im Klaren sein, dass es irgendwann mal genau zu so einer Situation kommt, dass sich Bürger und Bürgerinnen beteiligen und dass sie auch tatsächlich etwas sagen wollen und nicht nur irgendwelche Minimaldetails. Also wir verschieben eine Bushaltestelle um 5 Meter nach links oder nach rechts. Das ist von dem, was man als Geist von Bürgerbeteiligung bezeichnen könnte, völlig daneben. Also ich sage, das ist wirklich schwierig und das frustriert auch Bürger und das schafft auch wirklich hinreichende Enttäuschungseffekte, wenn ich gerufen werde und dann aber gleichzeitig wieder konfrontiert werde mit bis zu dem Punkt und nicht weiter oder ja, überhaupt nach Möglichkeit nicht zu dem Punkt. Und das ist, glaube ich, wirklich das strukturelle Problem in Ulm, teilweise auch anderswo, aber es gibt Städte, du hast es gerade vorhin gesagt, Eva, es gibt Städte, da ist man ein ganzes Stück weiter. Wie jetzt war in der Volkshochschule vor nicht allzu langer Zeit die Gisela Erler, die Staatsrätin im Ministerium hier in Baden-Württemberg, die davon gesprochen hat, wir brauchen eine richtiggehende Kultur von Beteiligung, von Bürgerbeteiligung. Es war sehr, fand ich, überzeugend, was sie gesagt hat. Konnte man ihr schon gut abnehmen, dass sie das auch ernst meint und nicht nur rhetorisch hingehalten hat. Aber das ist etwas, was, glaube ich, wirklich angesagt ist. Man muss es auch ernst meinen. Man braucht es wirklich als Alltagskultur und nicht nur so als schmückendes Beiwerk für brave Bürger, die bis dahin immer so gut gefolgt sind. Und dann nutzt es auch nichts, denke ich, irgendwelche Gewinne zu haben und Prämien zu bekommen und erste Preise zu haben beim Citybahnhof für große Bürgerbeteiligung, sondern es geht darum, auch in diesen Baugebieten, wo es nicht um irgendwas anderes geht, also wo wirklich unmittelbar auch Bürger betroffen sind, dort deren Position, man muss ja nicht allem folgen, das ist überhaupt nicht angesagt, aber man muss zumindest es zur Kenntnis nehmen und gegebenenfalls dort, wo es wirklich sinnvoll ist und wo es gefordert ist, es auch einbeziehen.
Ja, auch reagieren.
Und reagieren.
Ich denke auch, dass oft so Stadtverwaltungen das Gefühl haben, der Bürger ist nicht fähig, diese Entscheidungen zu treffen, weil da keine Experten drin sitzen oder weil man Angst davor hat, dass Forderungen aufgestellt werden, die irgendwie völlig aus der Luft gegriffen sind. Die Realität, denke ich, gerade auch in anderen Städten, auch ich kenne es jetzt nur aus dem Bereich Grünflächen, ist, dass die Bürger oft gar nicht so viele überhöhte Forderungen aufstellen oder auch die Forderungen gar nicht in dieses Unermessliche gehen, vor dem man sich fürchtet, sondern dass da durchaus Menschen sind, die sagen, oh, mir reicht aber die Schaukel, ich brauche nicht noch 3 Spielgeräte zusätzlich sozusagen. Dafür hätte ich aber vielleicht lieber die Bushaltestelle eins näher.
Und das ist ja überhaupt nichts, was jetzt, ich sag's nochmal, revolutionär wäre. Also interessant fand ich, dass der Ulmer Baubürgermeister, also Alexander Witzig, im letzten Jahr beim Deutschen Architektentag 2011 Thesen formuliert hat, ganz offiziell Thesen, indem er, das würde jede Bürgerinitiative, denke ich, unterschreiben, nochmal deutlich macht, warum es kein Zurück gibt, hinter dem Bestreben von ganz vielen, beteiligt zu sein, Einfluss zu haben auf das, was mit ihrem Quartier passiert. Ja. Also besser könnte man das nicht formulieren, das ist geradezu wie die Thesen einst zu Wittenberg, so müsste man sie ans Ulmer Rathaus schlagen oder ans Ulmer Münster. Es ist wirklich, fand ich, beeindruckend. Aber was ist denn, sagen, auf der einen Seite das, was formuliert wird und dann die Realität, die man hier erlebt? Und dieser Widerspruch, den gilt es meines Erachtens wirklich ganz heftig aufzulösen.
Ja, es ist vielleicht auch ein Lernprozess, der jetzt in Gang kommen muss, gerade in Zeiten der Bürgerbewegung, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, den Bürger zu beteiligen. Und wenn es auch manchmal erstmal ungewohnt ist, dieses Ungewohnte auch anzunehmen und dann weiterzugehen. Und wenn das der Alexander Wett sich formuliert hat, dann müssen wir ihn an seinen eigenen Worten messen.
Jetzt sind wir mit der Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Wir haben noch ein paar Minuten. Möchtet ihr vielleicht noch kurz sagen, wie man Kontakt zu euch aufnehmen kann, wenn man dazustoßen möchte oder noch Nachfragen hat? Oder, ja. Also, man kann sich auch bei uns melden. Wir haben eine Internetseite, die heißt www.lak-ulm.de. Über die könnt ihr Kontakt zum Lothar zum Beispiel aufbauen und der gibt eure Anliegen dann auch weiter. Da ist auch eine E-Mail mit verlinkt. Ich denke, das ist der einfachste Weg, falls jemand das möchte.
Wenn ich vielleicht noch eine Sache zum Abschluss sagen möchte, weil ihr vertretet ja die Menschen, die in diesen Eigenheimen leben. Und für die Mieter wären vielleicht die Städte ein gutes Vorbild, wo die städtischen Wohnungsbaugesellschaften einen Mieterbeirat haben. Und so ein Mieterbeirat, der könnte auch dazu beitragen, dass eben die Interessen der Mieter genug gewürdigt werden dort. Also das vielleicht mal als Anregung. Und dann noch eine Anregung, dass ich mich ausdrücklich bei der Grünen Fraktion bedanken möchte, dass die im letzten Sommer wenigstens einen Antrag gestellt haben, den sozialen Wohnbau in Ulm mit 1 Million zu fördern, was ja nun leider abgeschmettert wurde. Aber wenn das Programm, das Landesprogramm schon so unattraktiv ist, dass es für die Bauträger, auch für die sogenannten sozialen Bauträger, sich nicht rentiert und gar nicht angenommen wird, dann ist die Kommune halt in der Pflicht einzuspringen. Und das ist in diesem Antrag einfach, dem ist Rechnung getragen worden. Und ich meine, sollten mal alle Fraktionen, die jetzt sagen, ja, wir müssen das soziale Wohnen fördern und die das abgelehnt haben, die sollten wirklich mal überlegen, was will ich eigentlich?